Radio Dreieckland ist Morgenradio. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg zur Ermordung von Michael Kiesewetter und den Bezügen des NSU nach Baden-Württemberg hat vergangenen Montag mit der Vernehmung eines Fahrlehrers, sich nicht zuständig gebenden Polizeibeamten, die an der Todesermittlung zum Feuertod von Florian H. beteiligt waren, sowie einer langjährigen Freundin seiner Forschung fortgesetzt. Nächsten Montag kommt es zur Anhörung von Beamten aus Ludwigsburg, den schlussendlich dank der Befragung des Untersuchungsausschusses polizeilich ermittelten Matze mit NSS-Bezug und weiteren Zeugen im Komplex heilig. Nicht nur hat mittlerweile die Staatsanwaltschaft Stuttgart die Todesermittlung zu Florian H. wieder aufgenommen und der leitende Brand-Todesermittler Korke ist mit einem Dienstaufsichtsverfahren konfrontiert. Alexander Salomon, Mitglied der Grünen im Untersuchungsausschuss. Zunächst mal guten Morgen nach Stuttgart.
Guten Morgen.
Übereinstimmend wird von allen Fraktionen die Wiederaufnahme der Todesermittlung der Staatsanwaltschaft Stuttgart begrüßt. Was aber ermittelt eigentlich die Staatsanwaltschaft trotz des Suizideinstellungsbeschlusses am Tattag während der Obduktion durch ihren damaligen Oberstaatsanwaltschaft Biel, der jetzt bei der Bundesanwaltschaft aufgestiegen ist? Was ist dem Ausschuss eigentlich von diesen Ermittlungsrichtungen jetzt bekannt?
Ja, dem Ausschuss wurde jetzt durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart nochmal dargelegt, dass das Todesermittlungsverfahren nochmal aufgenommen wurde, aber noch nicht im Detail, was dort denn auch letztendlich dann nochmal eruiert werden soll, nochmal genauer angesehen werden soll. Da sind wir jetzt auch erstmal noch nicht genau im Bilde. Das wurde auch zum damaligen Zeitpunkt, wir haben ja relativ flott nach der Ankündigung, dass das Ermittlungsverfahren wieder aufgenommen werden soll, auch die Staatsanwaltschaft vor uns in der Sitzung gehabt im Untersuchungsausschuss. Das müssen wir natürlich jetzt nochmal, nachdem jetzt noch ein paar Tage, ein paar Wochen vergangen sind, müssen wir das Ganze nochmal nachfragen, was ist denn jetzt genau die Stoßrichtung des Ganzen. Weil natürlich klar ist, es geht, wird da wahrscheinlich darum gehen, jetzt nochmal zu schauen, gab es weitere Anhaltspunkte, die weitere Maßnahmen rechtfertigen würden. Das ist, glaube ich, eine grobe Stoßrichtung, ohne das ganz im Detail wissen zu können.
Ja. Jetzt gab es ja aus dieser Befragung der Rechtsmediziner, insbesondere des toxikologischen Gutachters Professor Wiener, der festgestellt hat, dass es eine tödliche Menge von Beta-Blockern im Blut und Urin von Florian H. schon gegeben hat, sodass dann, wenn man die Suizidtheorie anhängt, es ein doppelter Suizid gewesen sein müsste, durchaus Ermittlungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel, dass der Gutachter nochmal beauftragt wird, zu erkunden, wie ist das denn resorbiert gewesen und ist da möglicherweise schon eine Handlungsunfähigkeit vorgelesen zum Zeitpunkt des Todes, aber noch am Leben. Dies ist also dem Ausschuss nicht einmal bekannt, ob in dieser Richtung Gutachten erteilt werden.
Nein, das ist dem Ausschuss jetzt erstmal nicht bekannt. Das ist meines Erachtens muss es im Detail, so im Detail, jetzt auch erstmal nicht gemacht werden, sondern wir gucken natürlich, jetzt was kann der Ausschuss noch machen? Das machen wir jetzt auch durch unsere weiteren Sitzungen. Am kommenden Montag ist ja die nächste Sitzung zu dem Sachverhalt. Und natürlich muss die Staatsanwaltschaft dann auf andere Felder nochmal den Blick richten und dort zum Beispiel drüber sich unterhalten, macht es Sinn, nochmal nachzugucken, ob diese Resorbierung im Blut stattgefunden hat oder nicht stattgefunden hat. Kann man das ermitteln? Was würde das bewirken, wenn man so etwas herausfindet? Macht es dann auch zum Schluss einen Nutzen für die weiteren Ermittlungen? Das muss natürlich die Staatsanwaltschaft machen. Davon gehe ich jetzt auch erstmal aus, dass das dort eruiert wird, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Und dann werden wir uns die Ergebnisse natürlich auch geben lassen.
Ja. Im Umfeld oder mit evoziert durch die Ermittlungen des Untersuchungsausschusses ist ja auch der Fahrlehrer angehört worden, der natürlich angesichts anderthalb Jahren dazwischen liegend nochmal klar und deutlich gesagt hat, dass er eine Person gesehen hat, die da geraucht hat am Wagen, er sich aber nicht sicher sei, ob es nicht vielleicht doch der eher ihm schlafen dünkende mutmaßlich Florian H. gewesen, der auf dem im PKW gewesen ist. Für den CDU-Obmann war das jetzt so eine Art von Erkenntnis oder Sicherheit, dass ein Pfeiler dieser Todesermittlung mit dem Suizidergebnis nicht ins Wanken gekommen ist. Für die Grünen auch?
Naja, wenn man nur die Aussage des Fahrlehrers nimmt, ist sie natürlich erstmal vage. Wichtig ist, glaube ich, festzuhalten, wäre sie 1,5 Jahre vorher aufgenommen worden, mit dem Namen korrekt, und die Beamtin hat ja auch zugegeben vor dem Untersuchungsausschuss, dass es ein Fehler war, dass sie den Namen nicht zu den Akten genommen hat, sondern nur in ihrem Dienstbuch notiert hat, dann wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Dann hätte man ihn direkt nach dem Fall fragen können, ein paar Tage später nochmal oder vielleicht auch ein paar Wochen später, und fragen können, wen haben Sie denn genau gesehen? Weil der Fahrlehrer hat ja gesagt, hätten Sie mich früher gefragt, hätte ich mich detaillierter daran erinnern können. 1,5 Jahre später ist es schwierig. Meines Erachtens bringt es jetzt nichts weiter zum Wanken und es bestätigt nicht vielleicht was anderes, sondern man kann ganz klar sagen, es ist ein weiteres Versäumnis in den Ermittlungen gewesen, und die Versäumnisse tragen dazu bei, dass man unter Umständen jetzt nicht mehr rausbekommen kann, was ist tatsächlich passiert, und das muss festgehalten werden. Es ist einfach schlampig ermittelt worden.
Nun hat ja der Untersuchungsausschuss in nicht öffentlichen Sitzungen schon mal eine Freundin von Florian H. befragt. Diese ist mittlerweile zu Tode gekommen. Todesursache aller Voraussicht nach Lungenembolie, vermutlich aus einer verschleppten Knieprellung. Noch nicht, liegt das abschließende Obduktionsergebnis liegt da noch nicht vor. Jetzt hat Montag eine weitere, diesmal langjährige Freundin ausgesagt. Hier wurde schon gleich der Deckname Bandini, der erstmals in einem Protokoll, das in Irland aufgenommen worden ist, verwendet worden ist. Die hat ebenfalls jetzt ausgesagt, im Vorfeld wurde darum gebeten, gegebenenfalls Zeugenschutz zu gewähren. Jetzt nochmal zu dieser Befragung. Hier wird ja klar, es gibt eine WhatsApp-Kommunikation offensichtlich, die teilweise restauriert ist. Wenn man jetzt diese Protokolle sich da anguckt oder was einem da zugespielt wird von diversen Quellen, dann ist auf der einen Seite, dass da eine WhatsApp-Kommunikation auch nach Mitternacht stattfindet. Der Ausschussvorsitzende hat über diese Befragung erklärt, es gebe nur ein Protokoll bis 23 Uhr und hat daraus zitiert, wo er gesagt hat, es gab um 18.39 Uhr, also da, wo Florian H. noch bei seinen Eltern gewesen sein muss, ein Protokollauszug, wo er eher von einer relativ aussichtslosen Lage spricht. Jetzt mal zu diesen Bedeutung dieser Protokolle. Wie ist das denn zu bewerten?
Naja, man muss mal, glaube ich, erstmal als erstes festhalten, dass uns die Protokolle jetzt noch nicht in der vollen Gänze vorliegen. Wir haben Auszüge gehört. Die weiteren Protokolle sollten uns oder werden uns jetzt durch die Zeugin noch zur Verfügung gestellt. Dann müssen wir uns die natürlich dann auch nochmal genauer ansehen. Bis wann gingen die? Welches Bild geben uns diese WhatsApp-Nachrichten? Spannend wäre es auch gewesen von weiteren Zeugen, die wir ja schon in der Vergangenheit vernommen haben, die auch per WhatsApp mit ihm kommuniziert haben, wenn wir da auch noch die Protokolle hätten. Aber die sind nach Auskunft der Zeugen vernichtet worden. Also haben wir jetzt nur in Anführungsstrichen diese Protokolle, aber die geben uns, denke ich, durchaus noch ein Bild oder fügen Mosaikstein zu diesem Bild hinzu, und es muss dann bewertet werden. Was schützt es, was erhärtet es, vielleicht nicht? Was sagt es aus über seinen Gefühls- und Gemütszustand zu dem Zeitpunkt? Weil es ja tatsächlich anscheinend, ich habe es ja auch so vernommen, bis 4.30 Uhr, glaube ich, in etwa durchaus Kommunikation gab. Und es muss dann nochmal geguckt werden, wie kann das sein? Passt das alles zum Geschehnis vor Ort? Wird natürlich auch eine Arbeit sein, polizeilich und staatsanwaltschaftlich, ob man sowas nochmal in seine Arbeit einfließen lässt.
Nochmal konkret, es haben sich da ja einzelne Obleute sehr aus dem Fenster hinausgelehnt. Da hat also ein Obmann gesagt, die Protokolle seien als Bandini-Protokolle vom Lebensgefährten der ehemaligen V-Frau Krokus erstellt, seien zu 50% gefälscht. Also so viel explizit dieser Ausdruck. Kann man das so sagen aus dem, was man da hörte, wo gesagt worden ist, so und so viel ist markiert worden, das andere hat er ergänzt, ist es richtige Fälschung?
Also ich glaube, Schuh wird raus, wenn man sagt, 50% stimmen und 50% sind Dichtung des Herrn, Herrn G. Punkt, der das gemacht hat. Die Zeugin Bandini hat uns genau gesagt, welche Stellen sie genau so gesagt hat. Das hat sie uns explizit aufgelistet, und welche Stellen sie so nicht gesagt hat. Jetzt kann man von Fälschung sprechen, von Dichtung. Es ist müßig, darüber zu diskutieren. Man kann ungefähr einschätzen, wie dieser Hinweisgeber aus Irland wieder einzuschätzen ist. Wichtig ist jetzt für uns, dass da auch viel durchaus Wahres dran war, durchaus Belegbares dran war. Und das hat sie auch so gesagt. Und das sind Informationen, die sind durchaus wichtig. Die muss man die Arbeit einfließen lassen. Und alles darüber hinausgehen, das sind so Nebenkriegsschauplätze. Mhm. Ich glaube, die kann man ganz gut einschätzen, wenn man weiß, dass diese Person, die das gemacht hat, uns mindestens einmal am Tag eine weitere E-Mail schreibt, wo auch nicht alles unbedingt für voll und wahr zu nehmen ist.
Okay. Trotz und alledem bleibe ich nochmal in diesem Momentum. Jetzt gibt es, wenn ich das richtig sehe, 3 Aussagen aus seinem näheren persönlichen Umfeld. Das ist die erste Freundin gewesen, die mittlerweile tot ist. Die soll in nicht öffentlicher Sitzung gesagt haben, Suizid nimmt sie nicht an. Jetzt haben wir die langjährige Freundin, die das Gleiche sagt. Suizid nimmt sie nicht an, die Familie sagt das sowieso. Ist das etwas, was sich verdichtet hat, oder ist das vom Eindruck her etwas, ja, alle Angehörigen oder Näheren wünschen sich natürlich das nie, aber kann man das als einen verdichteten Punkt schon bewerten? In der Wahrnehmung seines Umfelds, seines unmittelbar persönlichsten Umfelds?
Nein, in der Wahrnehmung jetzt über die Tage, in denen wir die Zeugen gehört haben, kann man sagen, dass sich zumindest Anhaltspunkte verdichtet haben, die darauf hindeuten, dass es ein Suizid war. Ob es jetzt sich wirklich so verdichtet, dass man annähernd sagen kann, es war ein Suizid, soweit würde ich jetzt in dem Fall nicht gehen. Ich kann es auch verstehen, dass Familie und die Ex-Freundinnen sagen, es war kein Suizid. Ich meine, das ist aus meiner Sicht eine normale Reaktion. Trotz allem müssen wir jetzt erstmal die Fakten sehen, und die Fakten sprechen derzeit immer noch das Bild, dass es anzunehmen sein könnte oder müsste, dass es in Richtung Suizid gegangen ist, weil wir nichts anderes bisher auch gefunden haben. Wir haben Indizien für die eine oder andere Seite gefunden. Deswegen ein abschließendes Bild jetzt da zu fällen, wird schwierig. Mhm. Also wahrscheinlich war es ein Suizid, aber abschließend würde ich das so zumindest nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen wollen.
Okay. Der Obmann der Grünen hat sich sehr skeptisch in Bezug auf einen Teil dieser Aussage von Frau Bardini bezogen, in Bezug auf die Kenntnisnahme des Begriffes NSU, ob das im zeitlichen Ablauf so stimmt, und hat das gemacht, dass es sehr mager gewesen und sehr stereotyp in der Aussage gewesen sei. Auch hier mal eine Nachfrage gestellt. Ebenfalls der gleiche Eindruck, oder hat sich da schon festgesetzt, dass es in diese Tendenz hineingeht? Er hat ja nicht gesagt, sei für ihn sicher, sondern hat nur gesagt, für ihn geht es in diese Tendenz. Ein weiterer Teilnehmer, gleicher Eindruck?
Naja, mein Eindruck von der Zeugin war, dass sie natürlich jetzt das, was sie gesagt hat, ziemlich klar gesagt hat, ohne Umschweife gesagt hat, direkt drauf zugesteuert ist, auch die Nachfragen alle beantwortet hat. Und jetzt gibt es aus meiner Sicht erstmal keinen Grund, so ein Kriterium wie Glaubwürdigkeit, was ja auch diskutiert worden ist oder sowas, dran herbeizuziehen und es daran festzumachen, sondern wichtig wird es sein, kann man ihre Aussage erhärten, oder gibt es Anhaltspunkte, die uns nahelegen, dass es nicht so gewesen sein kann. Das sind jetzt die 2 Kriterien, die man anlegen muss an so eine Aussage. Und aus der ersten Wahrnehmung her ist natürlich erstmal schwierig nachzuvollziehen, wie soll das Ganze funktioniert haben. Woher soll Florian Heilig das gewusst haben? Warum hat er es dann in dem Fall nur ihr gesagt und niemand anderes? Das sind Fragen, die man natürlich jetzt beantworten muss. Und die verdichten dann eine Aussage, erhärten eine Aussage oder legen einem nahe, dass eine Aussage vielleicht in der Form so nicht gewesen sein kann. Aber ich bin da immer kritisch, gleich Minuten später zu sagen, es war so oder es war so, und ich kann ganz klar sagen, in die Richtung geht's. Also wäre ich ganz vorsichtig, auch vor so einem Untersuchungsausschuss auch bei jedem Zeugen, bei jeder Zeugin zu gucken. Da muss man, glaube ich, im Nachhinein noch mehr Arbeit hineinstecken.
Okay. Ein Punkt, der sich aber auf jeden Fall zu verdichten scheint, und zwar durch mehrere Aussagen, ist der Punkt, der Begriff NSS. also Neo-Schutzstaffel oder bewusste Assoziation auch natürlich zur SS. Da gibt es ja jetzt aus mehreren Richtungen etwas, dass jemand da Mitglied gewesen sein soll, dass jemand das gewusst haben soll. Und wir haben den Auftritt der Staatsschützer aus Heilbronn, die das als eine völlig ungefestigte Szene beschreiben, die eher rechtspopulistisch orientiert gewesen ist. Bevor wir zu den Staatsschützern aus Heilbronn kommen, NS scheint sich ja schon durchaus zu verdichten und es gab da ja sehr früh auch schon etwas, was auf jeden Fall Fakt eines staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens gewesen ist, nämlich die sogenannte Stadtdate Württemberg, wo ja 2010 nach einem Bericht der Stuttgarter Zeitung gegen, ich weiß jetzt gar nicht wie viele Beschuldigte, ich glaube 18 Beschuldigte im Alter von 17 bis 49 Jahren, auch Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sind. Also es gibt in dem Großraum, ich rede jetzt nicht vom engeren Raum Heilbronn, in der Dienststellenzuständigkeit des dortigen Staatsschutzes, sondern in diesem Großraum offensichtlich sehr wohl Strukturansätze, die auf ein, sagen wir es mal locker formuliert, auf einen Zusammenhang hinweisen, wo im Zuge von Kaderung und Propaganda sehr wohl sowas ins Gespräch gekommen sein kann. Oder täusche ich mich da?
Also klar, die Standarte Württemberg gab es auch ein Ermittlungsverfahren. In dem Fall wurde ja schon erwähnt, auch das Thema NSS, da kann man nicht nur von Pflichten reden, sondern das hat sich bestätigt dadurch, dass ein weiterer Zeuge in dem Fall bestätigt hat, dass es diese Vereinigung gab. Also von daher, das kann man schon mal als Gesetz nehmen, zumindest nach Zeugenaussagen, die uns jetzt vorliegen. Jetzt muss geguckt werden, wie viele Menschen waren Mitglied, was haben die dort gemacht in diesem NSS, warum gab es diesen NSS, das sind das Fragen, die sich anschließen. Und keine Frage, auch diese Gendarte Württemberg zeigt, dass dieser Gedanke einer, ich nenne es mal klipp und klar Terrorzelle, dass sich der natürlich jetzt nicht nur einzeln beim NSU angesiedelt hat, sondern dass es auch weitere solche Gedankengänge gegeben hat, weil das Ziel der Gendarte Württemberg war auch eine Waffenbeschaffung. Und eine Waffenbeschaffung mache ich nicht ohne Hintergrund. Also von daher muss man, glaube ich, schon zugeben, dass es in diesem Großraum, um es mal weiterzufassen, Heilbronn, Ludwigsburg, Großraum Stuttgart, dass es da schon Leute gab und auch Ansätze gab, die sehr naheliegend sind mit dem, was der NSU gemacht hat.
Davon wird man ausgehen können. Jetzt nochmal zu diesem Auftritt des Staatsschützers, der ja sehr stark verteidigt worden ist vom ehemaligen Justizminister, der auch Mitglied des Untersuchungsausschusses ist, Professor Goll, der gesagt hat, ihm hat dieser Auftritt eher bewiesen, dass da nichts Hardcore-mäßiges in der Gegend gewesen sein kann, wenn diese vernünftige Ermittlungsarbeit, der müsste denen doch dann sonst bekannt sein. Ein Urteil, das man so umstritten teilen kann?
Also um es klipp und klar zu sagen, ganz klipp und klar, das war ein kein glorreicher Auftritt des Staatsschutzes in Heilbronn, das muss man so festhalten, weil natürlich auch klar ist, jetzt ist der explizit auch von mir gefragt worden, ob Informanten im Bereich Rechtsextremismus bei der Kripo, beim Polizeipräsidium Heilbronn vorhanden sind. Also woher kriegt man denn seine Infos? Wenn man natürlich Infos nur aus öffentlichen Quellen beziehen kann oder beziehen will, dann ist es natürlich eine Frage, kann man überhaupt über Strukturen Bescheid wissen? Mhm. Und dann ist es nicht so klipp und klar, kann man nicht sagen, da funktioniert alles. Es wurde ja von agil auch noch gesprochen, der Staatsschutz sei sehr agil und wisse alles. Also das muss man mindestens kritisch sehen und auch mit Vorbehalt sehen, dass dort bestimmt nicht alles gewusst werden kann. Deswegen ist es auch wichtig, dass es andere Quellen gibt, also Zivilgesellschaft zum Beispiel, die das Thema zum Beispiel Rechtsextremismus, Heilbronn und Umgebung ganz anders beleuchten. Und da gibt es auch genug Beispiele, die für mich zumindest klar sind, die auch für andere ziemlich klar sind, dass das Problem Rechtsextremismus in Heilbronn bestimmt kein Randphänomen ist oder heruntergespielt werden kann zu Rechtspopulismus, das wurde auch gesagt vom Staatsschutz aus, sondern es sind tatsächlich auch ein Zentrum in Baden-Württemberg und das muss man, glaube ich, klipp und klar auch so nennen.
Muss man klipp und klar so nennen, hat der Staatsschutz nicht gemacht, hat aber Eindruck erzielt. Generell nochmal zum Staatsschutz. Ich habe jetzt beobachtet, sowohl diese Ausführungen, ich habe den Prozess gegen Florian Stech beobachtet, ich habe die Einstellung eines Verfahrens beobachtet, wo im Vorfeld von Rohrbombenbau gewesen ist. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass in Baden-Württemberg seitens der politischen Dezernate, die den Staatsschutz betreiben, es eher ein, ja, wie soll man das sagen, ein jugendarbeiterisches, akzeptierende Jugendarbeit stattfindet in Bezug auf neonazistische Strukturen. Also so, wenn da so gesagt wird, ungefestigte Zähne, im Fall Florian Stech wurde gesagt, naja, das sind alles Zupfköpfe, die machen Folklore-Musik und ansonsten haben die kein gefestigtes Weltbild, weil die wissen ja noch nicht mal, was in Mein Kampf gestanden ist. Wenn man das sich so anhört und weiß, wie das in den 90er Jahren zur Bildung dieser Strukturen geführt hat, Heimatschutz in Thüringen etc. und diese rechtsterroristischen Strukturen, müsste einem eigentlich auch als Politiker doch Angst und Bange werden in diesem Land?
Also ich glaube, festhalten muss man, dass es die beiden Seiten geben muss. Es muss natürlich auch eine Arbeit der Polizei geben, die darauf abzielt, dass man Jugendliche, die über Bekanntschaften, über eine Szene dort hineinkommen sind, aber jetzt wirklich nicht gefestigt sind. Die gibt es durchaus, die sind auch in einer gewissen Anzahl vorhanden. Die muss man mit anderer Arbeit hinausbekommen aus dieser Szene. Ich glaube, das ist auch wichtig. Was aber auch genauso wichtig ist, ist es auch klar zu benennen, da gibt es Strukturen, wir müssen hineingucken, wer leitet solche Strukturen. Ich meine, es ist ja phänomenal, dass der Staatsschutz die NPD nicht als rechtsextreme Struktur sieht vor Ort mit all ihren führenden Köpfen aus Heilbronn, sondern das auch eher abtut. Nein, das ist alles keine Szene in dem Bereich. Also ich glaube, man tut sich da keinen Gefallen, sondern zieht quasi auch solche Leute an, zieht sie herauf in dem Bereich und schafft sich natürlich, wie bereits erwähnt, durchaus Strukturen, die sie über lange Zeit dort festsetzen können. Also da, ich glaube, beides ist wichtig, klar drauf gucken, klar benennen, klare Staatsschutzarbeit zu machen gegen solche Strukturen, aber auch zu gucken, dass man gerade diese Jugendlichen, die angelockt werden durch solche Strukturen, dass man die durch wirklich nahe Arbeit und sei es auch wirklich pädagogische Arbeit dort herausholt. Ich glaube, da gibt es eine Chance, weil die nicht so gefestigt sind. Die kann man auch noch ansprechen auf eine andere Art und Weise, aber man muss klar das andere auch machen.
Das höre ich. Ich bezweifle es. Ich glaube, es wird eher eine zivilgesellschaftliche und alles, was wir eigentlich wissen über diese Strukturen, ist durchaus mehr aus der Antifa-Arbeit gekommen. Sag ich jetzt abschließend. Ich bedanke mich trotzdem für das Gespräch ganz herzlich. Alexander Salomon, Mitglied des Untersuchungsausschusses im Parlament von Baden-Württemberg zur NSU und den Verbindungen nach Baden-Württemberg hin. Ich bedanke mich also. Schöne Grüße nach Stuttgart.
Ja, schön. Tschüss.